Fußballstars unterschrieben, zum Beispiel der Nationaltorwart Manuel Neuer oder der Top-Trainer Pep Guardiola und sogar Jürgen Klopp, die hatten alle auf diesem Glas unterschrieben. Und das war denen so wertvoll, dass sie es nicht mal öffentlich ausgehängt haben, sondern die haben es im VIP-Raum aufgehängt im ersten Stock. Und als dann die Vereinssekretärin Susanne Böhm in den Raum kam, dachte sie plötzlich, mich trifft der Schlag. Denn, so berichtet es die Zeitung Der Neue Tag, glänzte diese Scheibe des Wappens wie ein Spiegel und es war ein Bekenntnis streifenfreier Sauberkeit. Und offenbar hatte eine Putzfrau gedacht, das sind Schmierereien von irgendwelchen Leuten und hat nicht gewusst und hat es vorbildlich wegpoliert. Und der Verein war wirklich geschockt, dass jetzt diese tollen Unterschriften und alles nicht mehr auf dem Ding drauf war. Und erstaunlicherweise hat sich niemand gemeldet und gesagt, ich war's. Das, glaube ich, ist nachzuvollziehen. Ne? Das verwundert mich jetzt wirklich nicht. Der Verein versuchte dann, diese neue Autogramme zu bekommen da drauf. Und sowas ist natürlich extrem peinlich. Und dieses Gefühl, dass man etwas nicht mehr rückgängig machen kann. Und am liebsten möchte man gar nicht mehr darüber nachdenken und es verschweigen. Vielleicht kennt ihr diese Situation ja auch in eurem Leben. Da haben wir was gesagt oder getan und das ging ordentlich nach hinten los. Und dann kann man es nicht mehr zurücknehmen, man kann es nicht wieder gut machen. Fällt Ihnen da was ein? Keine Angst, ich lasse jetzt nicht den Nachbarn das erzählen. Das darf bei Ihnen bleiben, bei dir bleiben. Aber vor einigen Jahren habe ich das Orientierungsjahr in Korntal geleitet und wir hatten so einen schönen Teambus. Und als es dann zu einem Einsatz mit den Jugendlichen ging, bin ich aus der Einfahrt aus unserem Haus rückwärts rausgefahren mit Schwung und es parkte nur in dieser Straße ein einziges Auto direkt gegenüber von unserer Ausfahrt und ich bin mit Schwung rausgefahren und hörte nur, wir hatten halt gepackt hinten alles bis ganz oben, ne? Und hörte plötzlich nur alle schreien und dachte, was ist denn los? Und bin mit Vollkaracho in das einzig parkende Auto in der ganzen Straße reingekracht. Und als wäre das nicht schon genug gewesen, 10 meiner Mitarbeiter kamen zum Verabschieden, standen da, wollten uns auf Wiedersehen winken und guckten das alle mit an. Mann, das war mir so peinlich. Es war mir so peinlich. Und ich denke immer heute noch, Mensch Dirk, sei bitte nicht so hektisch und konzentrier dich besser. Dann wäre das nicht passiert. Hättest du über den Rückspiegel geguckt, dann hättest du gesehen, dieses Auto. Aber es hilft alles nichts. Und davon wird das Auto des Nachbarn auch nicht mehr heil. Zum Glück gibt es ja Versicherung. Dennoch bleiben da diese Gedanken. Was denken jetzt die anderen bloß über mich? Dass ich nicht Auto fahren kann? Oder wahrscheinlich wird mir nie wieder irgendjemand ein Auto ausleihen, weil sie jetzt wissen, wie ich fahre. Ich kriege nach diesem Gottesdienst nämlich von Ilse das Auto. Vielleicht war es ein schlechtes Beispiel jetzt. In unserem heutigen Predigttext, da geht es auch um eine Frau, die bei einer frischen Tat ertappt worden ist. Und die konnte es nicht ungeschehen machen. Und sie musste sich aller Konsequenzen stellen. Und das war gar nicht so einfach. Und wir lesen das in dem Johannesevangelium im 8. Kapitel. Und bei uns in der Gemeinde, wir sind eine Gemeinde, in der Menschen aus allen oder vielen, nicht aus allen, aber aus vielen Nationen sind. Und deswegen haben wir den Text hier vorne auch noch in Persisch und in Tamil. Und jeder darf das lesen, was er lesen kann. Und Da heißt es, Jesus ging zum Ölberg zurück, doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Das war ein gefundenes Fressen damals. Ein gefundenes Fressen für die Gesetzeslehrer und für die frommen Leute. Endlich hatten sie jemanden auf frischer Tat ertappt und konnten so einen Präzedenzfall erschaffen, um Jesus einen Strick daraus zu drehen. Und darauf hatten sie schon sehr lange gewartet. Denn jetzt konnten sie ihm eine Frau vorführen, die eindeutig gegen das Gesetz, das Mose gebracht hatte, verstoßen hatte. Im 3. Mose 20 heißt es eindeutig, dass die Ehebrecher und die Ehebrecherin des Todes sterben müssen. Und das Gesetz war hier klipp und klar, da gab es nichts dran rumzudeuten. Und nun musste sich doch Jesus auch bekennen. Und wenn er sich nicht dazu bekennen würde, dass sie des Todes würdig ist und gesteinigt werden müsste, dann wäre doch klipp und klar, dass er Irrlehrer wäre, dass er entlarvt worden wäre als ein Irrlehrer. Und so zerrten sie die Frau vor ihn und stellten sie ihm vor die Füße. Und alle Blicke waren auf die Frau gerichtet und auf Jesus. Und ich liebe das an Jesus. Der ist total unbeeindruckt. Und in dieser aufgeheizten Lage kniet er sich einfach hin und schreibt irgendwas in den Sand mit dem Fingern. Was tut er da? Was um Himmels Willen schreibt er da? Das frage ich mich schon, seitdem ich diese Geschichte das erste Mal gehört habe. Was schreibt er da wohl in den Sand? Das würde mich so brennend interessieren. Oder wollte einfach nur zeigen, dass er unbeeindruckt von dieser ganzen Aktion war und da einfach nur so ein bisschen rummalte? Die bibelfesten Gesetzeslehrer und die frommen Leute, die hatten vielleicht schon jetzt ein Wort des Propheten Jeremias vor Augen. Aus Jeremia 17, da heißt es nämlich, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis ins tiefste Innerste hinein. Ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Herr, du bist die Hoffnung Israels. Wer sich von dir löst, wird scheitern. Und wer vor dir abfällt, Achtung, dessen Name wird wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Also nochmal, wer von dir abfällt, dessen Name wird wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Denn er hat den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Und so kann es sein, dass Jesus hier Namen in den Staub schreibt. Namen, die schnell vergehen werden, denn sie hatten den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Und Jesus sah die Herzen. Er sah die Herzen nicht nur dieser einzelnen Frau, er sah die Herzen der Leute, die da alle standen. Der Gesetzeslehrer, der Frommen. Und diese Gesetzeslehrer und die Frommen, denen ging es gar nicht um diese junge Frau. Sie machten sich nicht die Sorge um die Ehe dieser jungen Frau, sondern diese Leute wollten nur sie bloßstellen, erniedrigen. Und diese Frau und noch viel mehr, Jesus, sie wollten ihn bloßstellen. Und so wollten sie sie steinigen, weil sie die Ehe gebrochen hatten. Übrigens, von dem Mann ist hier gar keine Rede. Wo ist der Mann? Warum nur die Frau? Er hat sich irgendwie aus der Affäre gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und nun musste die Frau ganz alleine dastehen und um ihr Leben fürchten. Die Gesetzeslehrer und die frommen Leute, die waren ja im Recht. Das Gesetz verlangte es so. Aber es fehlte etwas. Es fehlte etwas. Es fehlte die Liebe. Und so sehen wir, dass aus Recht ohne Liebe, da ergibt sich Gesetzeslosigkeit. Gesetzlichkeit und Herzlosigkeit. Herzlosigkeit. Man zieht das Gesetz durch. Auf Biegen und Brechen. Und bis heute funktioniert diese Strategie für Gesetzeslehrer und leider auch für fromme Leute. Wenn ich nämlich den anderen kleiner mache, dann bin ich größer. Man will ja mit solchen Leuten, die sündigen, die was falsch machen, mit solchen Leuten will man nicht auf einer Stufe stehen. Man denkt ja, ich habe mein Leben im Griff. Die nicht. Sonst würden sie ja nicht sündigen. Und das ist ein großer Selbstbetrug. Und Jesus durchschaut diesen Selbstbetrug. Und so richtet sich Jesus auf und dann sagt er diesen einen berühmten Satz. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Jetzt ist es leicht zu sagen, ja, damals die Schriftgelehrten und die frommen Leute, die hatten es einfach nicht drauf. Die haben es nicht gecheckt, was man tun muss. Aber wie gehen wir denn um mit dem Versagen anderer Menschen? Wenn jemand etwas macht, was uns wirklich ärgert, wo er was falsch gemacht hat, hauen wir dann noch oben drauf? Wir sind ja am Recht. Oder verhelfen wir dieser Person, mit dem Versagen fertig zu werden und wieder auf die Beine zu kommen? Wer sind wir und wie sehen wir uns? Diese Leute damals, die waren wenigstens in diesem Moment ehrlich zu sich selbst und zu Gott. Sie ließen die Steine fallen und sie gingen alle weg. Sie machten sich aus dem Staub. Paulus sagt es in Römer 3 so: Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der ohne Sünde ist. Denn Sünde heißt ja das Ziel verfehlen, das Ziel, das Gott uns Menschen gegeben hat. Und deswegen gab er uns ja die Gesetze, so führt er dann auch weiter, der Paulus in Römer 3. Er gab uns die Gesetze, damit wir erkennen, was für ein Ziel wir haben und dass wir das Ziel verfehlen, wenn wir die Quelle des lebendigen Wassers, den Herrn, verlassen. Und niemand wird je alle Gesetze auf dieser Erde erfüllen können. Und ein anderer Schreiber der Bibel, der Jakobus, der sagt das in Jakobus 2. Und wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Ist uns das bewusst? Ein Gesetz, alles richtig machen und ein Gesetz nicht. Und dann ist er genauso wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Ist das fair? Ist das ungerecht? Nein. Denn jeder ist in der gleichen Ausgangsposition. Da gibt es niemanden, der gut genug ist. Niemanden, der gut genug für Gott ist. Gott hat so einen hohen Anspruch an das Leben. Und deswegen brauchen wir Hilfe von außen. Wir schaffen es selber nicht. Und diese Hilfe von außen, kommt jetzt witzigerweise von Gott selber. Von Gott, der uns sieht und sagt, ihr packt es doch nicht, ihr kriegt es nicht hin. Und deswegen schickt er Jesus. Und Jesus wird zum Rettungsplan Gottes für die Menschheit, für dich und auch für mich als Pastor. Und auch die Ehebrecherin, die braucht Jesus. Und das Gesetz verklagt sie eindeutig. Sie konnte nichts beschönigen, sie konnte nichts rückgängig machen. Sie war schuldig. Und das Urteil war klar. Und nun stand sie, stellt euch das mal vor, sie stand vor Gottes Sohn. Vor Gottes Sohn stand sie. Und sie hatte keine Ausrede mehr. Und wartete auf sein Urteil. Diese Frau, die haben gesagt, die Frommen und die Gesetzeslehrer, die haben das Recht ohne Liebe gelebt. Aber diese Frau, sie lebte die Liebe ohne Recht. Sie hat sich über das Recht hinweggesetzt, dass die Ehe für Gott heilig ist. Und aus Liebe ohne Recht ergibt sich Zügellosigkeit. Und wir leben so in einer Zeit der Zügellosigkeit. Wenn du dich danach fühlst, dann nimm es dir. Wir haben eine ganze Branche, die da arbeitet, nämlich die Werbeindustrie. Die sagt dir, du hast das Recht, du hast es dir verdient, nimm es dir. Aus Liebe ohne Recht ergibt sich Zügellosigkeit. Aber anstelle, dass Jesus jetzt diese Frau verurteilt, fragt er nur eine Frage. Ich mag das an Jesus. Wenn ihr da mal die Evangelien bewusst darauf lest, der fragt viel mehr, als dass er Antworten gibt. Und nicht viel mehr, aber in gleicher Weise. Der stellt so viele Fragen immer. Und so sagt er hier einfach, fragt er diese Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Und da muss die Frau feststellen, es ist niemand mehr hier, der mich verurteilen kann, außer Jesus. Und dann kommt das Unerwartete, dass Jesus ihr sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Und sie erlebt, dass in Jesus das Recht und die Liebe zusammenkommen. Das Recht und die Liebe kommen zusammen. Und das ergibt die Güte Gottes. Die Güte Gottes. Jesus hebelt das Gesetz nicht aus. Er sagt nicht, schwamm drüber, ist dumm gelaufen, hätte sich halt nicht erwischen lassen sollen. Das sagt er nicht. Jesus steht zu dem Gesetz. Aber Jesus, so heißt es im Neuen Testament, erfüllt das Gesetz. Jesus erfüllt das Gesetz, erhebt das Gesetz nicht auf. Und die Anklage bleibt, die Strafe bleibt auch, aber nicht die Frau muss dafür büßen. Und jetzt kommt das Verrückte, nicht die Frau muss dafür büßen, sondern der gerechte Sohn Gottes, der nie einen Fehler begeht, der büßt dafür am Kreuz. Wie verrückt ist das denn? Das ist unerhört, das übersteigt unseres Verstehen letztendlich. Aber warum macht er denn das? Aus Liebe. Er wählt diesen Weg aus lauter Liebe und Güte. Und so heißt es im Römerbrief, denn die Güte Gottes bringt uns zur Umkehr. Und wer in diesen Text jetzt ganz genau hineinschaut, wird bemerkt haben, dass die Frau ja gar nicht um Vergebung gebeten hat. Sie hatte erkannt, dass sie eine Sünderin ist. Und sie erwartete das Urteil. Aber jetzt begegnet ihr die Güte Gottes. Und diese Güte Gottes macht ihr jetzt den Weg zur Umkehr frei. Es macht ihr den Weg zur Umkehr frei. Der erste Schritt für einen Neuanfang in unserem Leben ist also diese Selbsterkenntnis, dass wir das Ziel Gottes in unserem Leben verfehlt haben und dass es Sünde gibt. Und dann folgt ein zweiter Schritt und erst dann, dass wir, wenn wir diese Güte Gottes erleben, das ist der zweite Schritt, wir erleben die Güte Gottes und es bringt uns zum dritten Schritt, dass wir nämlich umkehren. Und dass wir ein neues Leben führen. Ein neues Leben. Wichtig ist, es geht nicht andersrum. Ich kann mir nicht die Güte Gottes durch meine Selbsterkenntnis und durch meine Umkehr erkaufen. Und das steckt uns so tief in der Seele drin, dass wir denken, wenn ich jetzt blicke, dass ich Sünder bin und wenn ich Gott zeige, ich meine es wirklich ernst, ja, dass ich mein Leben ändere, dann kriege ich die Güte Gottes. Wir lernen in dieser Geschichte, so läuft der Hase nicht. Sündenerkenntnis, dann kommt die Güte Gottes. Ich habe das Urteil verdient, ich habe Sachen falsch gemacht. Ich habe das Ziel verfehlt mit meinem Leben. Und die Güte Gottes kommt und sagt, Jesus ist dafür gestorben. Dass der himmlische Vater sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, komm nach Hause. So wie wir das im Theaterstück gesehen haben. Und dann erst dann ist Umkehr möglich. Erst dann kann mein Leben neu werden. Erst dann werde ich anfangen, mein Leben zu ändern. Und so fordert Jesus jetzt die Frau auf: Geh und sündige nicht mehr. Es ist niemand mehr da, der sie verurteilt. Sie muss sich keine Gedanken mehr machen, was andere denken. Und wie sie dasteht, ein Neuanfang ist möglich. Ein Neuanfang ist möglich, weil Jesus sie nicht verurteilt. Er heißt ihren Ehebruch nicht gut. Hier bei Ehebruch ist Vertrauen missbraucht. Ein Versprechen zwischen zwei Menschen gebrochen. Verletzung hinzugefügt worden. Das bleibt Schuld. Und dieser Neuanfang ist auch kein Freifahrtschein zum zügellosen Leben. Jetzt habe ich ja eine weiße Weste, jetzt kann ich von vorne anfangen, jetzt kann ich den gleichen Mist nochmal machen, den ich gerade gemacht habe. Vergebung von Gott darf nicht zu einer billigen Gnade werden. Das hat damals mal ein Theologe, Dietrich Bonhoeffer, gesagt. Billige Gnade ist das, ich mache was falsch in meinem Leben. Und dann gehe ich zu Jesus und sage, tut mir leid. Und dann mache ich wieder genau das Gleiche. Dann gehe ich wieder zurück zu Jesus und sage, tut mir leid. Er vergibt mir und ich mache wieder das Gleiche. Und so geht es immer hin und her, hin und her, hin und her. Das ist billige Gnade. Dafür ist Jesus nicht am Kreuz gestorben. Sondern wenn er vergibt, schenkt er uns einen Neuanfang. Anders. Anders mein Leben zu leben. Ja, es wird immer wieder Rückschläge geben. Aber nein, es darf nicht ein Automatismus werden von Sünden vergeben, Sünden vergeben, Sünden vergeben und es berührt mich gar nicht mehr. Ne? Das wäre billige Gnade. Und so vergibt Jesus dieser Frau und genauso wie er dieser Frau vergeben hat, vergibt er auch mir. Und es hat ihm so viel gekostet. Das hat dem Vater im Himmel so viel gekostet. Und deswegen sind wir alle aufgerufen, ein neues Leben zu führen. Ein Leben, das Gott ehrt und das anderen Menschen dient. Und heute Morgen haben wir davon gehört, es gibt niemanden, der ohne Sünde ist. Und aus Recht ohne Liebe kommt Gesetzlichkeit und Herzlosigkeit. Und aus Liebe ohne Recht kommt Zügellosigkeit. Und nur Jesus, nur in Jesus kommen Recht und Liebe zusammen. Und daraus ergibt sich Gottes Güte. Und die Gottesgüte, die schafft einen Neuanfang, der mir und der dir zu einem neuen Leben verhilft. Lass uns beten. Wir danken dir, Herr, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du so ganz anders bist als wir Menschen, dass du ganz anders bist, als wir uns das auch vorstellen. Du bist der Heilige, der Gerechte, der nie eine Sünde begangen hat. In dir kommen Gesetz und Liebe zusammen. Du erfüllst das Gesetz und aus Liebe stirbst du für unser Versagen. Jesus, das übersteigt unser Denken. Das übersteigt unseren Verstand, was du getan hast. In voller Ehrfurcht und voller Liebe kommen wir zu dir und danken dir dafür, dass du das möglich machst, dass wir umkehren können, dass wir dir begegnen dürfen in deiner Güte und deiner Liebe und deiner Vergebung und preisen deinen heiligen Namen, dass du unser Leben neu machst, veränderst, dass du uns ans Ziel bringst, ganz persönlich, aber auch uns als Gemeinde. Wir loben dich dafür, dass du etwas vorhast mit uns. Und wir danken dir, dass wir hier in dieser Gemeinde immer wieder dir begegnen dürfen. Deine Treue, deine Güte und deine Vergebung gilt auch uns heute. Danke dafür. Und so wollen wir alles das, was uns auf dem Herzen liegt, hineinlegen in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Und wem es möglich ist, möchte ich bitten, dazu aufzustehen. Und lasst uns das unser Vater beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.